Herr Wontrup, zum Beginn unseres Interviews eine Multiple-Choice-Frage zum gegenwärtigen Bundestagswahlkampf. Mehrfachbeantwortungen sind möglich. Der Bundestagswahlkampf 2013 ist A. zäh, B. todlangweilig, C. Wahlkampf. Was für ein Wahlkampf?
Ja, ich würde sagen, da stimmt auf jeden Fall A. B. Sagen Sie nochmal C. Wie war das?
Wahlkampf. Was für ein Wahlkampf?
Ja, das kann man mit Sicherheit dann auch ankreuzen.
Ist das aber eigentlich nicht angesichts der drängenden Probleme und Themen wie ja, Krieg und Frieden, wenn wir jetzt Syrien nehmen, der europäischen Frage, Massenarbeitslosigkeit bzw. massenhafte prekäre Beschäftigungsverhältnisse, eine dramatisch ungleiche Reichtumsverteilung, Bildungsmisere, labile Staatsfinanzen, ein verbreitetes Unsicherheitsgefühl bis hin zur Angst vor dem sozialen Absturz in weiten Teilen der Bevölkerung, zunehmender Altersarmut und zunehmender psychischer Erkrankungen aufgrund der Situation in der Arbeitswelt und so weiter und so fort. Müsste da das Klima nicht eigentlich unglaublich politisiert sein? Müsste in diesem Wahlkampf dann eigentlich nicht theoretisch viel mehr Dampf im Kessel sein?
Ja, da haben Sie sicherlich uneingeschränkt recht. Ich verstehe das auch nicht. Aber auf der anderen Seite, wo sind die wirklichen Alternativen? Wo werden sie deutlich gemacht? Die CDU, CSU und die SPD, man kann sie ja kaum noch in ihren Botschaften voneinander unterscheiden, selbst wenn jetzt die SPD auch einige wirtschaftspolitische Aspekte und Punkte aufnimmt, die die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit Jahren fordert, wenn Sie nun mal an den gesetzlichen Mindestlohn denken. Aber es ist sicherlich auch in der Bevölkerung ein Stück weit Politikverdrossenheit gegeben. Diese Politikverdrossenheit hat sich über Jahre ja auch aufgebaut. Das kommt ja auch nicht alles von heute auf morgen. Man wendet sich ab, weil man einfach von der Politik enttäuscht ist. Und wenn man dann keine Konturen zeigt, den Wählerinnen und Wählern auch damit echte Alternativen bietet, ja, dann kommt da so etwas bei raus, dass man den Eindruck gewinnen kann, interessiert sich nicht mehr für die Dinge, und wir werden das auch am Wahlabend sicherlich erleben. Die größte Partei wird wahrscheinlich die Partei der Nichtwähler sein. Das ist ja dann der empirische Ausdruck auch für dieses Abwenden, für die Enttäuschung.
Apropos Alternative, es gibt einen Verein, er heißt Alternative für Deutschland, der jetzt auch bei den Bundestagswahlen antritt. Bei Umfragen liegt er zurzeit bei 3%. Ja, und viele Ihrer Ökonomenkollegen von der anderen Seite des politischen Spektrums mischen da ja mit. Was halten Sie von diesem Verein?
Ja, eigentlich gar nichts. Also wer heute noch glaubt, man könne aus dem Euro aussteigen, also da würde ich mal sagen, da ist wenig ökonomischer Sachverstand gegeben. Wir können das nicht mehr. Wir haben das auch immer wieder im Memorandum, in den letzten Memoranden betont, dass der Euro wichtig ist für Europa. Und wenn dieser Euro scheitern sollte, wenn wir also zur nationalen Währung zurückgehen würden oder Deutschland würde aussteigen, da gibt es ja auch unterschiedliche Szenarien, die da immer wieder in der Öffentlichkeit genannt werden. Aber letztlich würde das alles darauf hinauslaufen, den Euro wieder abzuschaffen, zur nationalen Währung zurückzugehen. Damit ist niemandem geholfen. Im Gegenteil, damit würden die Ungleichgewichte, die wir heute sicherlich auch unter dem Euro bekommen haben, weil da auch zu Beginn der Währungsunion 99 große Fehler gemacht worden sind, weil man es nur auf fiskalische Größen bezogen hat, wie Zinsentwicklung, wie Staatsverschuldung und andere realwirtschaftliche Indikationen wie Wachstum, wie Innovationspotenziale der einzelnen Volkswirtschaften, aber auch vorliegende Massenarbeitslosigkeit oder Arbeitslosenquoten. Das ist ja alles nicht berücksichtigt worden. Da sind große Fehler gemacht worden. Das haben wir damals auch als Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schon kritisiert. Leider hat man damals auch schon nicht auf uns gehört. Aber jetzt zu glauben, man könne das Rad der Geschichte hier zurückdrehen, das ist ein großer Irrtum. Das geht nicht mehr.
Herr Bontrup, kurz nachdem klar war, dass die Alternative für Deutschland antreten würde, brach innerhalb der Linken eine Debatte über den sogenannten geordneten Ausstieg aus der europäischen Gemeinschaftswährung aus, die von einigen als unrettbar gescheitert angesehen wurde. Losgetreten hatte diese Debatte Oskar Lafontaine, der ein Zurück zum europäischen Währungssystem vorschlug. Was halten Sie davon?
Ja, wie ich schon gerade ausführte, gar nichts. Wir müssen nach vorne sehen, wir müssen Europa im Konsens mit den einzelnen Ländern weiterentwickeln. Die Länder müssen sich gegenseitig helfen, unterstützen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Es müssen die jeweiligen landeseigenen Potenziale, die müssen verstärkt gehoben werden. Da muss man auch arbeitsteilig vorgehen, um letztlich für alle Volkswirtschaften ein Optimum zu realisieren. Das heißt aber natürlich Solidarität. Und den gegenteiligen Weg gehen wir. Wir entsolidarisieren uns. Gerade die Forderung auch von Frau Merkel, das ist ja alles nicht auf Konsens gerichtet, auf Hilfe, auf Unterstützung der einzelnen Länder, sondern das ist auf Konkurrenz ausgerichtet. Der Stärkere soll siegen. Und wenn man so eine Politik ausgibt, dann werden am Ende alle verlieren. Also da wird vieles auch heute noch falsch gemacht. Und das sieht man dann ja auch in den großen Defiziten der vor allen Dingen südeuropäischen Länder, in den Leistungsbilanzen, dass sie dann mit den stärkeren Ländern, vermeintlich stärkeren Ländern, dazu gehört sicherlich auch Deutschland, dann nicht mithalten können. Aber dann gibt es Divergenz. Und dann, ja, dann werden wir es am Ende gemeinsam nicht schaffen, sondern wir müssen jetzt zusammenstehen, Europa muss zusammenstehen und man muss sich gegenseitig stützen. Das wäre meine Botschaft und das ist auch die Botschaft der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.
Seit letztes Jahr Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, verkündet hat, dass die Zentralbank notfalls unbegrenzt Staatsanleihen auf den Sekundärmärkten aufkaufen werde, auf den Primärmärkten darf sie es ja nach wie vor nicht, ist eine relative Ruhe um den Euro eingekehrt. Ist das eine trügerische Ruhe?
Ja, eine trügerische Ruhe insofern vielleicht, weil letztlich die realwirtschaftlichen Größen natürlich durchschlagen werden in einer Volkswirtschaft oder in verschiedenen zusammenarbeitenden Volkswirtschaften. Aber die Stützungsmaßnahmen, um das hier auch nochmal deutlich zu sagen, der Europäischen Zentralbank waren vollkommen richtig. Sie haben Ruhe in den Markt gebracht. Sie haben das Signal gegeben an die Vermögenden, dass es keinen Sinn mehr macht, gegen den Euro zu spekulieren, weil man dann entsprechend durch die Zentralbank gegensteuern wird. Das war ein richtiges Signal und es hat ja auch gewirkt. Und damit ist natürlich die nach wie vor bestehende Krise, da darf man sich nichts vormachen, die Krise in Europa, in der wir uns immer noch befinden, nicht gelöst. Weil, und das monieren wir auch, weil eben nach wie vor die eigentliche Ursache der Krise, nämlich eine gigantische Umverteilung von den Arbeits- zu den Besitzeinkünften, diese Umverteilung geht mehr oder weniger in den einzelnen EU-Ländern weiter. Damit ist also die Ursache der Krise nicht behoben. Und wenn die Ursache nicht behoben ist, ja, dann befinden wir uns auch zukünftig weiter in einem Krisenprozess. Und so ist es ja auch. Und wir wollen jetzt mal abwarten, auch nach der Wahl. Da ist sicherlich jetzt auch einiges zurückgehalten worden, weil Konservative in Europa natürlich wollen, dass in Deutschland weiter eine konservativ-liberale Regierung das Sagen hat. Also Frau Merkel mit der FDP. Wir wollen jetzt mal abwarten, was passiert, wenn die Wahl gelaufen ist. Und Schwarz-Gelb sollte bestätigt werden, was durchaus der Fall sein kann, was dann alles hochkommt. Die ersten Botschaften sind ja schon durchgesickert, dass es wahrscheinlich einen weiteren Kapitalschnitt in Griechenland geben muss.
Wir kommen
um
da noch
die
drauf.
enorme Verschuldung, die Schuldenlast, die ja immer noch auf Griechenland liegt, dass man da einfach dem Schuldner Hilfe geben muss. Und das ist ja das, was ich mit Solidarität auch schon angesprochen habe. Das ist notwendig. Wenn wir so nicht solidarisch in Europa mit den Dingen umgehen, dann werden wir letztlich aus der Krise nicht rauskommen. Und es ist nun mal so volkswirtschaftlich, das ist ja ein ganz einfacher Lehrsatz, dass eben die Summe allen Vermögens immer gleich groß ist, der Summe aller Schulden. Und wenn sich Vermögen aufbaut, was ja in der Vergangenheit massiv der Fall war, natürlich völlig ungleich verteilt, dann bauen sich exakt natürlich auch die Schulden, die Verbindlichkeiten auf und die Kredite steigen. Das ist erstmal nicht weiter schlimm, nur wenn dann die Schuldner am Ende die Last nicht mehr tragen können, ja, dann bricht das System zusammen. Und in dieser Situation befinden wir uns ja auch. Und Solidarität heißt dann, in der Situation jetzt den Schuldnern zu helfen. Aber nicht mit der Botschaft, danach könnt ihr wieder massiv Schulden aufbauen, sondern danach müsst ihr dann auch mal eure Volkswirtschaft entsprechend in Ordnung bringen, innovativer werden, kreativer werden, produktiver werden. Das ist natürlich dann auch notwendig, sonst dauert es nicht lange und die nächste Krise ist da.
Wir kommen auf Griechenland gleich nochmal zu sprechen. Deutschland ist ja nicht nur Exportweltmeister in Sachen Waren und Dienstleistungen, sondern auch in Ideen. Der nationale Deutsche nennt sein Land ja auch gerne das der Dichter und Denker. Eine solche Idee ist der Export der Schuldenbremse, die sich auf Europäisch Fiskalpakt nennt, nachdem zuvor schon der sogenannte Stabilitäts- und Wachstumspakt verschärft wurde. 25 EU-Länder haben den Fiskalvertrag unterzeichnet. Herr Bontrop, wie funktioniert dieser Fiskalpakt? Und was bedeutet er für die künftige Fiskalpolitik in Europa?
Naja, die Schuldenbremse, wir haben sie ja auch im Juni 2009, wir waren ja da in der Tat Vorreiter, ins Grundgesetz geschrieben, dass wir uns eben nicht mehr netto neu verschulden dürfen, bis auf ein paar wenige ja, Promillepunkte, ich fast gesagt, dass die Bundesländer sich strukturell ab 2020 überhaupt nicht mehr verschulden dürfen, also überhaupt keine Kredite mehr aufnehmen dürfen im strukturellen Defizit. Konjunkturell ist da natürlich schon noch was möglich. Aber das wirkt insgesamt natürlich bei gegebenen Einnahmen, in der Regel ja Steuereinnahmen und sonstige Abgaben, wirkt das natürlich auf die Staatsausgaben. Das heißt, die Staatsausgaben werden restringiert. Damit nimmt der Staat sich wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit, eben eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft auszusteuern. So, und diese Schuldenbremse wurde dann ja auch in dem Fiskalpakt auf Europa ausgeweitet. Allerdings mit einem wenig mehr Spielraum, hier sind es 0,5% Netto-Neuverschuldung bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt. Aber das ist ja auch nicht viel, viel mehr an Bewegungsspielraum. So, und dieser Fiskalpakt oder diese Schuldenbremse wirken kontraproduktiv. Sie müssten wieder abgeschafft werden, weil damit Politik in der Handlungsfähigkeit einfach viel zu sehr restringiert wird. Andererseits könnte man sagen, naja gut, dann sehen wir die Schuldenbremse mal als ein Instrument bei gleichen Staatsausgaben, um die Steuereinnahmen zu erhöhen. Das wäre dann ja auch eine Möglichkeit, um der Verschuldung, der Staatsverschuldung zu begegnen. Nur das will man natürlich nicht, sondern man will womöglich sogar noch die Steuern senken. Das bei gegebener Schuldenbremse bedeutet im Ergebnis natürlich dann massiv die Staatsausgaben senken zu müssen. Und wenn man das macht, dann muss man als nächstes die Frage stellen, ja, welche Staatsausgaben? Und da ist nun mal der größte Bereich von den Arten, von den Staatsausgabenarten sind es nun mal die Sozialausgaben. Und da muss man da auch entsprechend kürzen, was dann natürlich die Gesellschaft wieder insgesamt noch weiter aufspaltet in Arm und Reich. Wir haben ja mittlerweile schon in Europa, aber auch in Deutschland eine enorme Armut aufgebaut. Neue Berichte sagen ja, dass etwa 15% der deutschen Bevölkerung armutsgefährdet sind. Das ist in anderen Ländern noch viel schlimmer und die Zahlen der Armut haben sich aufgebaut. Und wir müssen auch sehen, dass heute immer mehr Jugendliche trotz guter Ausbildung, das ist ja geradezu erschreckend, trotz guter Ausbildung arm sind und in Armut reich zu Beginn ihres Berufslebens reinlaufen. Und auch die ältere Bevölkerung, die in den nächsten Jahren ihren wohlverdienten Ruhestand gehen, also aus ihrem Arbeitsleben ausscheiden, die müssen davon ausgehen, dass sie Altersarmut sein werden. Viele dieser Menschen jedenfalls. So, das sind alles keine guten Prognosen und das hat natürlich damit zu tun, dass nach wie vor in der Vergangenheit extrem, aber nach wie vor auch immer wieder umverteilt worden ist, dass die abhängig Beschäftigten nicht an den Produktivitätsentwicklungen adäquat, wir nennen das ja verteilungsneutral, mindestens beteiligt wurden, sondern dass es eben eine gigantische Umverteilung, vor allen Dingen in Deutschland in den letzten 10, 12 Jahren, von den Arbeits- zu den Besitzeinkunftsempfängern gegeben hat. Und das wird sich irgendwann auch in Zukunft natürlich, diese Umverteilung, dann auch bis zu den Renten auswirken.
Herr Bontrup, von John Maynard Keynes kennen wir ja die Multiplikatoreffekte auf das Wachstum einer Wirtschaft durch staatliche Nachfrage. Das geht aber auch umgekehrt, da nennt man das wohl negative Multiplikatoren, nämlich bei der Absenkung staatlicher Nachfrage, wie wir das ja jetzt bei der gegenwärtigen Austeritätspolitik erleben. Da hat der Internationale Währungsfonds ja neulich sorry gesagt, weil er die negativen Multiplikatoren angesichts des griechischen Desasters wohl unterschätzt habe. Finanzminister Schäuble, Sie deuteten das ja eben schon an, war der Bundestagswahlkampf offenbar auch zu langweilig und versucht da ein bisschen Öl ins Feuerchen zu gießen mit der Ankündigung, dass es wohl noch ein weiteres Rettungspaket geben müsste für Griechenland, was bei den Griechinnen und Griechen wohl helle Panik ausgelöst haben dürfte angesichts der bisherigen Rettungsbemühungen. Im Memorandum 2013 findet sich diesbezüglich, also bezüglich Griechenlands, auch ein knapper Satz. Der tritt seine Aussage ein, einige Sprengkraft enthalten dürfte. Er lautet, spätestens, was Sie eben auch gesagt haben, nach der Bundestagswahl dürfte ein Schuldenerlass erneut anstehen. Zunächst einmal, es ist ja jetzt doch die ein oder andere Milliarde nach Griechenland geflossen. Wie kommt es, dass jetzt wieder ein neues Rettungspaket nötig ist?
Ja, das hängt ja genau eben, Sie sagen es, mit dem sogenannten negativen Multiplikator zusammen, genau wie der in die positive Richtung wirkt, wirkt er natürlich auch negativ. Und das, was wir ja den südeuropäischen Ländern, vor allem in Griechenland, aber genauso auch Spanien, Portugal, da an Last auferlegt haben mit den sogenannten Austeritätsprogrammen, das ja Kürzungsprogramme sind, Sparen ist ja hier der völlige also ökonomisch der falsche Begriff, sondern es sind Kürzungsprogramme. Man zwingt die Staaten, die Staatsausgaben zu kürzen, im öffentlichen Sektor die Menschen zu entlassen, Einkommen zu kürzen, öffentliche Aufträge zu kürzen und gleichzeitig dann auch noch das Wenige, was man noch an Staatsbesitz hatte, auch zu verkaufen und zu privatisieren. So, das nennen wir ja die Austeritätspolitik. Und wenn ich das mache, dann wirkt das natürlich negativ auf das Wirtschaftswachstum. Das ist völlig klar und das hängt damit zusammen, dass eben der Multiplikator, jetzt will ich mal technisch werden, bei den Staatsausgaben, wenn man es positiv nimmt, immer verknüpft ist mit der sogenannten marginalen Sparquote oder Konsumquote. Das heißt also, wenn ich zusätzlich einen Euro bekomme, dann wird davon, von diesem zusätzlichen 1 Euro eben nicht alles in den Konsum fließen, sondern auch ein Teil gespart. Und wenn ich jetzt das dann als Multiplikator nehme, auf eine zusätzliche Milliarde, die der Staat verausgabt, dann bedeutet das zum Beispiel bei einer marginalen Sparquote von 0,2, dass der Multiplikator 5 ist. Das heißt, dann wird aus 1 Milliarde Euro Staatsausgaben wird ein Wachstumseffekt von 5 Milliarden Euro in Summe. So, das ist der positive Effekt. Wenn ich aber jetzt umgekehrt 1 Milliarde kürze, das heißt, das, was wir ja gemacht haben in Griechenland, die Staatsausgaben gesenkt haben, ja, dann geht auch um diesen Multiplikator 5 jetzt aber nicht positiv, sondern negativ das Wachstum zurück. Und man muss sich mehr als wundern über die Institutionen, wo ja Ökonomen arbeiten, dass sie nicht mal offensichtlich in der Lage sind, Standardlehrbücher adäquat in ihren Untersuchungen zu berücksichtigen. Also das ist schon eine derartige dilettantische Fehlleistung, die ist so erschreckend. Da bleibt einem als professoraler Ökonom eigentlich nur die Spucke im Munde weg, ja, wie man so mit den Dingen hier umgeht. Und dann tut man danach so, und das hat, ist, Sie haben es ja gesagt, dann ist man überrascht, völlig überrascht, ja, dass dann so extrem das Wachstum zurückgegangen ist, dass es zu solchen extremen Wachstumseinbrüchen gekommen ist, weil man eben die Staatsausgaben aufgrund eben dieses negativen Multiplikatoreffektes dann entsprechend gekürzt hat. Also ich habe dafür kein Verständnis. Ich nenne das Dilettantismus. Und wir sollten eigentlich ein bisschen seriöser mit den Dingen umgehen.
Herr Wontrop, der griechische Staat hat also gespart wie blöd und ist verschuldeter als je. Könnte es sein, dass mit der Wahrheit des Schuldenschnitts für Griechenland, weil dieser Staat ja einfach völlig überschuldet ist und diese Schulden auf gar keinen Fall zurückzahlen kann, dass mit diesem Schuldenerlass, mit der Wahrheit deswegen zurückgehalten wird hinter dem Berge, weil mittlerweile die privaten Schulden, also die Schulden, die Griechenland an private Gläubiger hat, umgewandelt worden sind, mehr oder weniger direkt oder indirekt in Staatsschulden. Das heißt mit anderen Worten, ein neuer Schuldenschnitt für Griechenland jetzt direkt die Steuerzahlenden treffen wird.
Ja, das wird so sein. Bisher waren das ja von den Ländern in diesen Rettungspaketen oder in diesem Rettungsfonds, muss man ja sagen, waren das ja nur erst einmal Bürgschaften, ja, Versprechen, dass wenn es zu weiteren, ja, Schuldenschnitten kommen muss, dass dann gehaftet wird. Und diese Situation, die wird bei dem nächsten, wenn er denn kommen soll, und ich bin mir da ziemlich sicher, dass der nächste Kapitalschnitt in Griechenland kommen wird, der wird dann natürlich auch den sogenannten Steuerzahler treffen, insofern als dadurch dann zum Beispiel Deutschland echte Liquiditätsabflüsse hat. Das heißt, Deutschland muss dann zahlen. Ja, Deutschland muss dann zahlen. Der Bundesfinanzminister muss dann echt Geld überweisen. Das ist dann weg und das hat er nicht, dieses Geld. Ja, das heißt, er muss sich dann selbst, also in diesem Fall Schäuble, wenn er denn dann noch Finanzminister ist nach dem 22. September, dann muss er sich dieses Geld selbst am Kapitalmarkt holen. So, und das bedeutet wiederum, da warten ja, wer wartet denn da am Kapitalmarkt dann auf Schäuble? Ja, wenn er sich dieses Geld holt. Das heißt, Deutschland würde dann die Staatsverschuldung nochmal um diesen Betrag steigen. Er wird es ja nicht durch Steuererhöhungen gegenfinanzieren. Das heißt, dann warten am Kapitalmarkt auf Schäuble die Vermögenden. Die Vermögenden, die dann Schäuble dieses Geld geben, was er nicht hat, um dieses per Kapitalschnitt nach Griechenland zu geben. So pervers ist der Kreislauf.
Mutti stellt die Situation in Deutschland ja immer gerne als vorbildlich dar. Dazu gehört auch das duale Ausbildungssystem. Sie haben da eben schon ein paar Sachen zugesagt, trotzdem nochmal nachgefragt. Dieses duale Ausbildungssystem, das soll ja nun nach südeuropäischen Ländern exportiert werden. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik scheint aber, liest man sich das Memorandum 2013 durch, weit weniger begeistert zu sein mit der Ausbildungssituation in Deutschland. Wie sieht diese denn aus?
Ja, die ist nach wie vor bescheiden. Wir haben ja, wenn man das nochmal in den letzten 10 Jahren betrachtet, hatten wir quasi immer die Situation, dass im dualen System viel zu wenige Ausbildungsplätze angeboten wurden von den Unternehmen. Die Nachfrage der Jugendlichen war weit größer. Da sind ja viele Jugendliche überhaupt nicht in die Ausbildungsmärkte hereingekommen. da sind viele in die Warteschleifen geschickt worden, da sind teilweise ganze Generationen nicht adäquat ausgebildet worden. Das ist das Erste. Da hat sich jetzt zwar ein bisschen entspannt, aber nach wie vor haben wir eine ganz klare Lücke, was die Angebotsseite an Arbeitsplätzen im dualen System anbelangt. Zweitens muss man sagen, dass der Jugendliche ja auch ganz gerne, das ist ja auch mehr als verständlich, seinen Ausbildungsplatz der Wahl hätte. Ja, wenn man, da muss sich das ja mal so vorstellen, da wird ein Jugendlicher, der bekommt vielleicht eine Lehrstelle, aber den Beruf will er gar nicht ergreifen. Ja, wo ist denn da eine Motivation? Und dem muss er dann ja vielleicht sogar sein ganzes Leben ausführen, diesen Beruf. Da wird er ja von Beginn an demotiviert. Und etwa ein Drittel der Jugendlichen, die dann zwar einen Ausbildungsplatz heute bekommen, besetzen aber einen Ausbildungsplatz in einem Beruf, den sie gar nicht ergreifen wollen. Also das muss man ja auch immer sehen, und man muss drittens sehen, dass wir ja eigentlich immer mehr Arbeitsangebot brauchen, gerade im Ausbildungsmarkt, an den Ausbildungsmärkten, als wir an Nachfrage haben, damit der Jugendliche eben auch in der Lage ist, auswählen zu können. Und da sagt man ja etwa, Erfahrungsgewertfaktor musste 1,2 sein, also 20% müssen mehr Ausbildungsplätze angeboten werden, als Jugendliche überhaupt nachfragen. Und wenn ich das alles mal berücksichtige und darunter einen Schlussstrich ziehe, um zu beurteilen, zu bewerten, dann muss ich heute immer noch zu dem Ergebnis kommen, dass die Ausbildungsmärkte im dualen System im Ungleichgewicht sind, stark ungleichgewichtigt sind. Und da gibt es natürlich auch immer wieder dann die Vorwürfe der Unternehmer, der Unternehmerverbände, ja, sie würden ja gerne einstellen, aber die Jugendlichen seien einfach nicht ausbildungsfähig. Sie würden keine adäquate Bildung von den Schulen mitbekommen haben, und das könne man nicht aufholen jetzt in der Ausbildung, und deshalb würden sie nicht eingestellt. Da mag was dran sein, das wollen wir auch gar nicht kleinreden. Dann muss man aber auch hier nach den Ursachen fragen. Und da sagt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, die Ursachen liegen seit Jahren auf dem Tisch. Wir tun zu wenig für Bildung in Deutschland. Politiker halten nach wie vor ausschließlich Sonntagsreden. Deutschland ist im Bildungsbereich, in allen Sektoren, da kann man bei der frühkindlichen Erziehung anfangen, über die Sekundarstufe 1, 2 bis in die Hochschulen hinein, ist Deutschland nach wie vor massiv im Bildungsbereich unterfinanziert. Und da darf man sich dann nicht wundern, dass viele Jugendliche, die Schulen heute verlassen, die aus den Hauptschulen auch kommen, dass sie nicht mehr im dualen System, jedenfalls für viele Ausbildungsberufe, nicht mehr ausbildungsfähig sind. Wenn ich heute nach wie vor Klassenstärken von 30, 35, ja teilweise 40 Schülern habe, wo Schüler mit viel Migrationshintergrund in den Klassen sitzen, dann ist das natürlich schwierig, heute adäquat auszubilden an den Schulen. Das geht einfach nicht mehr. So, und wir haben jetzt die Chance, aufgrund auch der demografischen Entwicklung, wir haben ja einen Rückgang in den nächsten Jahren bei den Schülerzahlen, uns hier adäquat zum ersten Mal dann auch anzupassen von den Kapazitäten. Machen wir aber nicht. Ja, wir schließen Schulen, wir stellen nicht genügend Lehrer ein, wir passen uns hier wieder an, dass am Ende es wieder dabei bleibt, dass die Klassenfrequenz bei 30, 35 Schülern liegt. Dafür haben wir kein Verständnis. Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass wir teilweise in einigen Bereichen Jugendliche haben, die fürs duale System nicht mehr ausbildungsfähig sind.
Wie viele Jugendliche in Zahlen betrifft das denn heute eigentlich, die keine Ausbildung mehr haben?
Also die Zahlen habe ich jetzt hier nicht präsent. Müsste ich jetzt lügen, will ich nicht. Aber es sind sicherlich doch beträchtliche Zahlen. Also jedenfalls erschreckend hoch ist die Zahl. Und jeder Jugendliche kann einem ja nur leid tun. Und wir reden ja hier auch dann für diesen Menschen über ja, vertane Lebenschancen. Und jeder sollte eigentlich in einem ja, der reichsten Länder der Erde, und das ist Deutschland ja nach wie vor in Summe, ja, da sollten wir eigentlich jungen Menschen alles an Chance geben, damit dieser junge Mensch dann auch sein Leben gestalten kann und einigermaßen durchs Leben gehen kann. Und das verwehren wir ihnen, und da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
Herr Bontrup, apropos Bildung, Sie haben eben gesagt, Sonntagsreden würden die Parteien halten. Wir haben ja hier in Hessen jetzt auch noch Landtagswahlkampf, und da ist Bildung ja natürlich Top-Thema. Im Memorandum 2013 ist dazu ein harter Vorwurf zu lesen, nämlich, dass gerade auf diesem Themengebiet die Parteien ein doppeltes Spiel mit dem Föderalismus betrieben, also Stichwort Bildungszuständigkeit der Länder, aber Steuergenerierungskompetenz des Bundes. Können Sie uns das nochmal näher erläutern, was Sie damit meinen, mit dem doppelten Spiel, das die Parteien in Sachen Bildungspolitik betreiben?
Ja, dass ganz klar durch die Föderalismus 1-Kommission, wir hatten ja zwei Kommissionen, 1 und 2, hat sich ja vor allen Dingen damit der Schuldenbremse im Ergebnis da gezeigt. Der Föderalismus 1-Kommission ist der Föderalismus, also dass da der Bund auch eben immer mit eine Verantwortung hatte für Bildung. Das hat man rausgenommen, man hat das wieder fast ausschließlich auf die Länder geworfen, also quasi so eine Kleinstaaterei. Jeder macht dann im Land das, was er will. Das kritisieren wir. Und das ist im Grunde genommen der Hintergrund.
Vorbildlich ist bei uns in Deutschland, wenn auch noch nicht alle Probleme gelöst, der Zustand auf den deutschen Arbeitsmärkten. Auch das sieht die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik deutlich anders, nicht wahr?
Ja, also es ist einfach nicht zu ertragen. Ich lese ja auch jeden Tag Zeitungen und nicht nur eine. Wieder unisono, möchte ich fast sagen, auch dass fast alle Parteien, ich mache mal bei der Linkspartei da eine Klammer drum, da gesagt und behauptet wird, die Arbeitsmärkte sind in einem hervorragenden, stabilen Zustand. Also wenn ich solche Sätze lese, dann läuft es mir eigentlich eiskalten Rücken runter. Wie kann überhaupt ein Mensch so etwas schreiben, wo das Gegenteil der Fall ist? Die Arbeitsmärkte in Deutschland waren noch nie in einem so schlechten Zustand, wie sie sich heute befinden. Wir haben noch nie so viel Prekariat, so viel Leiharbeit, so viel Niedriglohnsektor, man könnte jetzt alles Mögliche anführen, gehabt, wie wir es heute haben. Wir haben die Situation, dass sich Menschen für 4, 5, 6, 7 Euro, auch 8 Euro hier an den Arbeitsmärkten verkaufen müssen. Jetzt fordert die SPD, da hat sie ja lange für gebraucht. Ich weiß gar nicht, warum man da so viele Jahre, fast 10 Jahre dafür braucht, zu erkennen, dass ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro, der immer noch nicht armutsresistent ist, ja, wie man da so lange brauchen muss, um zu so einer Erkenntnis zu kommen. Wir sagen, mindestens 10 Euro ist notwendig an gesetzlichem Mindestlohn. Für 8,50 Euro schickt man die Leute heute in die Armut. Ja, rechnen Sie sich das mal aus, was Sie bei 8,50 Euro die Stunde netto bekommen. Wie weit? Und dann müssen Sie dafür 40 Stunden arbeiten in der Woche. Und schickt Sie gleichzeitig dann auch nochmal in Altersarmut. Das wird verkauft, als sei das eine besondere Leistung. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ja, die Arbeitsmärkte sind aufgespalten. Wenn sich nur mal nüchtern die Zahlen angucken, wir hatten zwar im letzten Jahr, also 2012, hatten wir etwa 37 Millionen abhängig Beschäftigte in Deutschland. Noch nie hatten wir so viel abhängig Beschäftigte in Beschäftigung, das ist richtig. Aber es ist eine ökonomische Lehraussage. Ich muss doch dann fragen, wie viele von den 37 Millionen hatten denn auch eine Vollzeitstelle? Ja, und da komme ich zu dem Ergebnis, das waren leider nur 23 Millionen. Und 24 Millionen und 13 Millionen hatten dann nur eine Teilzeit. Und zwar will ich Ihnen auch die durchschnittliche Wochenarbeitszeit nennen, die lag bei 14,9 Stunden. Davon können Sie nicht leben und nicht von sterben. Das ist die Wahrheit. Nur die spricht keiner aus. Die Zahlen werden verheimlicht. Und dann können Sie weitermachen bei den amtlich registrierten Arbeitslosen, bei den etwa circa 3 Millionen, gerade sind ja die Zahlen für August wieder gekommen, das waren ja die knapp 3 Millionen. Auch das ist gelogen. Die wirkliche Zahl liegt mindestens bei 3,9 Millionen. Also hier wird fast 1 Million Arbeitslose werden wegdefiniert. 58er-Regelung, 1-Euro-Jobs in beruflicher Weiterbildung, Beschäftigungsphase, Bürgerarbeit und so weiter. Die werden ja alle gar nicht mitgezählt bei den Arbeitslosen. So, das heißt, in Deutschland haben wir nach wie vor eine Beschäftigungslücke, die liegt irgendwo bei 5 Millionen, andere sagen, die liegt sogar bei 6 Millionen fehlenden Arbeitsplätzen. Und da von einer guten Situation an den Arbeitsmärkten in Deutschland zu faseln, das ist blanker Zynismus. Aber das ist offensichtlich in allen Köpfen, ja, auch der Bürger, die Bürgerin glaubt an diesen Nonsens, ja, dass das wirklich so ist. Wir haben uns verabschiedet, wir haben uns offensichtlich wirklich verabschiedet, das Wichtigste, was einer Volkswirtschaft notwendig ist, man kann es dann negativ wenden oder den schlimmsten Zustand in einer Volkswirtschaft, den zu beseitigen, nämlich Massenarbeitslosigkeit. Da leitet sich ja alles andere draus ab. Ja, Massenarbeitslosigkeit ist natürlich ein wunderbares Disziplinierungsinstrument für Unternehmer und für Kapitaleigner, die beschäftigt und gleichzeitig die Arbeitslosen klein zu halten. Das diszipliniert ja. Dann sind Beschäftigte zu allen Zugeständnissen bereit. Sie verzichten auf Lohnerhöhungen, sie verzichten auf gute Arbeitsbedingungen, sie verzichten auf kurze Arbeitszeiten. Im Gegenteil, man ist bereit, länger zu arbeiten und die muss nicht mal mehr bezahlt werden und, und. Heute gehen Unternehmer daher, das wird immer mehr auch zu einem Problem, vor allen Dingen im Handwerksbereich, dass die Unternehmer ihren Beschäftigten sagen, ja, lieber Geselle, ich kann dir jetzt leider keinen Lohn bezahlen am Ende des Monats, weil die Kunden haben die Rechnungen auch noch nicht bezahlt. Jetzt musst du noch mal warten, du kriegst ja deinen Lohn, aber warte jetzt noch mal eine Woche, bis der Kunde gezahlt hat, dann zahle ich dir auch deinen Lohn. Auch das gibt es heute bereits. So, und die Ursache dafür, die wirkliche Ursache dafür, ist ausschließlich bestehende Massenarbeitslosigkeit. So, und wenn ich die beseitigen würde, ja, dann würde auch der verteilungsneutrale Spielraum wieder aufgetaucht. Da sind alle Gewerkschaften, Gewerkschaftsfunktionäre, die veröffentlichen das ja auch, diese gigantische Umverteilung, wie schlimm die ist. Jetzt läuft wieder am 14. ist ein Aktionstag, 14. September, wo die Gewerkschaften ja auch aufgerufen haben. Aber keiner stellt da die Frage, ja, warum hat es denn diese Umverteilung gegeben? Die Umverteilung hat nur deshalb gegeben, weil wir Massenarbeitslosigkeit haben. Oder glaubt jemand, dass bei einer vollbeschäftigten Wirtschaft diese Umverteilung überhaupt annähernd möglich gewesen wäre? Dass bei einer vollbeschäftigten Wirtschaft hier in Deutschland über Leiharbeit diskutiert werden müsste? Dass bei einer vollbeschäftigten Wirtschaft über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes diskutiert werden müsste. Diese Diskussion gäbe es überhaupt nicht. Wir müssten auch nicht über Altersarmut reden. Wir müssten dann auch nicht über zu geringe Einnahmen in den Sozialversicherungshaushalten reden. Müssten wir alles überhaupt nicht. Die Rentenfrage wäre kein Problem, Gesundheit wäre kein Problem, Bildung wäre kein Problem. Ich will Ihnen mal was sagen. Die fiskalischen Kosten dieser Massenarbeitslosigkeit lagen in Deutschland in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt bei jährlich 74 Milliarden Euro. Wenn wir keine Massenarbeitslosigkeit gehabt hätten, dann hätten wir in Deutschland auch keine Staatsverschuldung, keine zusätzliche gehabt. Im Gegenteil, wir hätten bis auf die Jahre 2009 und 2010, wir haben es ja ausgerechnet von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, hätten wir sogar Finanzierungsüberschüsse, das heißt der Staat, Bund, Länder und Kommunen hätten einen Überschuss erzielt. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aha. So, und deshalb habe ich auch überhaupt kein Verständnis dafür, dass nicht massiv die Arbeitszeit verkürzt wird. Wir fordern ja die 30-Stunden-Woche von der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaft. Dazu wollte ich jetzt kommen, genau. Das ist ja die Forderung der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik als Beitrag zur Lösung der Massenarbeitslosigkeit, die Einführung einer 30-Stunden-Woche. Interessant ist ja, dass es die ja eigentlich schon gibt, durchschnittlich auf die Arbeitszeit aller Erwerbstätigen bezogen. Nur, dass die Arbeitszeit höchst ungleich verteilt ist. Was schlägt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik denn jetzt also vor? Und wie begründen Sie diesen Vorschlag? Na, das haben Sie schon gemacht. Also, was schlägt sie vor?
Wir haben das ja durchgerechnet. Wir haben uns die Frage gestellt, wie weit müsste denn die Arbeitszeit verkürzt werden, damit wir einigermaßen von einer vollbeschäftigten Wirtschaft reden können und, das ist ja nochmal entscheidend, die 13 Millionen Teilzeitbeschäftigten, die wir haben, mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 14,9 Stunden, wenn wir davon einen bestimmten Anteil reinholen, und mindestens auch 30 Stunden in der Woche arbeiten lassen, was ja viele wollen. Übrigens, diese 13 Millionen Teilzeitbeschäftigten sind zu 85%, 90% sind das Frauen. Teilzeit in Deutschland heißt Frauenarbeit. Und da gibt es Untersuchungen vom IAB, vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die ganz klar zeigen, dass etwa 5 bis 6 Millionen von diesen Teilzeitbeschäftigten gerne lieber heute als morgen eine 30-Stunden-Woche hätten. Wenn wir das berücksichtigen würden, 5, 6 Millionen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass das überhaupt nicht geht. Das ist nicht mehr darstellbar. Wir haben in unserem Modell nur 2 Millionen berücksichtigt. 2 Millionen Teilzeitbeschäftigte, die heute etwa 15 Stunden in der Woche arbeiten, die wir hochfahren auf eine 30-Stunden-Woche. Und die Vollzeitbeschäftigten, die bei 38 Stunden im letzten Jahr im Durchschnitt in der Woche gearbeitet haben, dass wir diese sukzessive pro Jahr um 5% in den nächsten 5 Jahren runterfahren. Denn wir können ja nicht die Arbeitszeit bei den Teilzeitbeschäftigten noch kürzen, sondern nur bei den Vollzeitbeschäftigten. Also das Modell sieht vor, über die nächsten 5 Jahre 5% pro Jahr die Arbeitszeit bei den Vollzeitbeschäftigten abzusenken. Dann hätten wir nach 5 Jahren hier eine 30-Stunden-Woche erreicht und circa 2 Millionen der Teilzeitbeschäftigten von heute 15 Stunden sukzessive auch hochzufahren auf 30 Stunden. Und wissen Sie, was dabei rauskommt? Da haben wir natürlich alles seriös berücksichtigt, auch produktivitätsinduzierte Effekte. Wenn Sie die Arbeitszeit verkürzen, hat das ja auch Produktivitätssteigerung zur Folge. Das heißt, der rechnerische Effekt fällt dann immer kleiner aus. Haben wir alles berücksichtigt, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir dann etwa 4 Millionen neue Arbeitsplätze oder 4 Millionen auf eine 30-Stunden-Woche bringen können und das damit Arbeitslosigkeit abbauen könnten und Teilzeitbeschäftigte reinholen könnten.
Das Argument, was man jetzt so dagegen hört, ist, naja, aber es gibt ja ganz qualifizierte Jobs, die kann nicht jeder machen und ja. Was sagen Sie dazu?
Dieser Unsinn, der da geredet wird, wird durch Wiederholen nicht richtig. Sehen Sie mal, etwa 90%, 85, 90%, lassen Sie uns nicht über 5%-Punkte hier streiten, ist repetitive Tätigkeit. Ja, das heißt immer wiederkehrende Tätigkeit, die Anlernzeiten von ein paar Wochen haben. Und auf der anderen Seite sind Arbeitslose hochqualifiziert. Worüber reden denn diese Leute da? Die wissen gar nicht, worüber sie reden, wenn sie sagen, die Qualifizierten sind nicht da. Wie lange brauchen sie denn Ausbildung, um Speisen aus einer Küche an einen Tisch zu tragen? Oder wie lange Ausbildung brauchen sie, um irgendeine Maschine zu bedienen? Das ist doch alles nur vorgeschoben. Das nehmen wir auch gar nicht ernst. Das kann man auch gar nicht, ernst nehmen. Aber das sind natürlich die Behinderer, ja, die Massenarbeitslosigkeit nicht beseitigen wollen, die so argumentieren. Wir haben hier ein ganz anderes Problem. Darüber würde ich seriös gerne mit den sogenannten Kritikern reden. Wenn ich gesagt habe, wir reduzieren die Arbeitszeit pro Jahr in den nächsten 5 Jahren um 5%, dann muss ich diese Arbeitszeitverkürzung ja auch finanzieren. Wir hatten in der Vergangenheit nur eine Produktivitätsrate von 2% und die Produktivitätssteigerungsrate ist die Finanzierungsmasse. Das heißt also, die Produktivität, die wir zu erwarten haben, wenn ich das mal im Trend fortschreibe in den nächsten Jahren, 2% Produktivität, ist wesentlich kleiner als die Arbeitszeitverkürzung mit 5%. Das heißt, ein Gap von 3 Prozentpunkten. So, das heißt, im Ergebnis brauche ich eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Dieses ist auch möglich in Höhe von 2% Produktivitätssteigerung und Personalausgleich. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann habe ich nochmal wieder eine Umverteilung zu den Besitzeinkünften. Aber mir fehlen trotzdem 3%. Das heißt, ich muss in die Gewinne rein. Um das überhaupt zu finanzieren, was ich gerade dargestellt habe. So ist die Wahrheit und so ist die Realität in Deutschland. Und wenn wir das alles nicht machen und nicht wollen, bitteschön, dann werden wir weiter mit Massenarbeitslosigkeit in diesem Land leben müssen und werden aus dem Tal der Tränen nicht mehr rauskommen mit allen Folgen, die Massenarbeitslosigkeit impliziert. Ich glaube, ich habe sie zu genügend eben aufgeführt.
Das bedeutet also mit anderen Worten, dass Ihre Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich gleichzeitig auch bei dem Modell, was Sie anstreben, eine Umverteilung zugunsten der Lohnquote bedeuten würde.
Richtig. Ohne dem geht es nicht, weil, die Begründung ist auch eine einfache, weil die Versäumnisse in der Vergangenheit zu groß geworden sind. Wir haben es versäumt, in den letzten 20 Jahren, ich gehe sogar bis 30 Jahre zurück, gut, wir haben die 35-Stunden-Woche versucht einzuführen, das ist ja kläglich gescheitert. Es ist einfach zu sehr, was die Produktivitätsentwicklung anbelangt, auf reine Lohngrößen geguckt worden, auf Entgeltsteigerungen, und die Arbeitszeit spielte nur, wenn überhaupt, am Rande eine Rolle. Und so kann ich in einer Volkswirtschaft mit Produktivitätssteigerung nicht umgehen. Im Gegenteil, oder anders formuliert, natürlich kann ich damit so umgehen, aber dann bekomme ich den Befund, nämlich Massenarbeitslosigkeit. Sonst hätten wir sie nicht. Wenn wir die Produktivitätsraten der Vergangenheit, die enorm waren, wir hatten sie ja, wenn wir sie benutzt hätten, sie auch für Arbeitszeitverkürzung adäquat einzusetzen, dann müssten wir uns heute nicht über Massenarbeitslosigkeit unterhalten. Und diese Versäumnisse sind einfach da. Die liegen natürlich auch, sag ich, im Gewerkschaftsbereich. Bei den Spitzenfunktionären muss man hier allerdings sagen, weil sie es versäumt haben, den Belegschaften, ihren Mitgliedern klarzumachen, wenn wir jetzt in den Tarifrunden nicht auf Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich setzen, werdet ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Zukunft für weniger Geld noch länger arbeiten. Und genau das ist ja eingetreten. Das ist das Versäumnis. Und Politik hat das auch nicht erkannt. Politik hat das nicht gestützt durch adäquate Maßnahmen, Arbeitszeitgesetz und so weiter, könnte man vieles so ausführen. Das sind die Versäumnisse. Und die sind so groß, dass man deshalb ja auch unser Rechenmodell, wir brauchen 5 Jahre. Das kriegen Sie in einem Jahr nicht beseitigt, in 2 nicht, in 3 nicht, in 4 nicht. Und nach 5 Jahren selbst um 5% jährlich die Arbeitszeit zu verkürzen bei den Vollzeitbeschäftigten, da haben wir dann festgestellt, wir waren ja selbst auch ein Stück weit da frustriert, kann man sicherlich so sagen, dass dann immer noch etwa 1 Million Arbeitslose trotzdem da ist. Und da haben wir gesagt, diese müssen dann durch eine adäquate öffentliche Beschäftigung aufgefangen werden. Das werden dann wahrscheinlich auch die sein, die an den Arbeitsmärkten aufgrund von Qualifikation, Alter, Gesundheitsrestriktionen wirklich keine Chance mehr haben. Ja, da kann aber der Staat dann mit öffentlicher Beschäftigung, da gibt es ja viele sinnvolle öffentliche Beschäftigung, die heute nicht stattfindet, könnte man diese Menschen auffangen, adäquat bezahlen, damit auch diese Menschen ein einigermaßen planbares Leben führen können. Das muss doch Ausrichtung letztlich, ich denke mal, das ist auch die Fokussierung, wenn ich sage, der Mensch muss ein einigermaßen planbares, ein risikoloses Leben gibt es nicht, aber ein einigermaßen für sich planbares Leben durch eigene Arbeit, durch eigenes Einkommen, das aus Arbeit resultiert, führen können. Das muss Grundsatz und Aufgabe einer jeden Wirtschaftspolitik sein. Und wenn ich das zum Maßstab nehme, diesen Grundsatz, dann versagt Politik, Wirtschaftspolitik, muss man ja hier konkreter sagen, in den letzten 30, 40 Jahren auf ganzer Linie.
Nochmal zu der von Ihnen angesprochenen Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden, also dieser Kampf darum in den 1980er Jahren, der hat ja nur zu einer erheblichen Arbeitsverdichtung geführt. Das heißt also, der Personaleffekt durch die Arbeitszeitverkürzung hat sich da nicht durchschlagen können. Wie wollen Sie das denn in Ihrem Modell verhindern?
Ja, ganz einfach. Da sind ja die Kardinalfehler gemacht worden. Wenn man natürlich Tarifverträge abschließt, wo man reinschreibt, wir verkürzen die Arbeitszeit um x Stunden, dann bleibt einem wiederum die Spucke im Munde weg. Dann bin ich natürlich grausam naiv. Ja, so kann man keine Verträge schließen. So einen Vertrag kann ich doch nicht unterschreiben. Da muss doch drinstehen, in so einem Tarifvertrag, erstens Lohnausgleich, und zweitens Personalausgleich, dass dann auch die Unternehmen die verkürzte Arbeitszeit aufzustocken haben durch Beschäftigte, die reingeholt werden, das heißt durch Arbeitslose. Das muss doch im Vertrag stehen. Das hat man doch nicht gemacht. Und dann wundern sich Gewerkschaftler, man fasst es nicht, dass das in Arbeitsverdichtung endet. Das ist doch völlig klar. Wenn Sie Unternehmer wären und haben so einen Vertrag unterschrieben, dann geht der ins Nebenzimmer und lacht sich kaputt. Herr Bondo, der lacht sich kaputt, dass Sie so einen Vertrag unterschrieben haben als Gewerkschafter. Weil jetzt weiß er, ich verkürze die Arbeitszeit, prima. Jetzt kann er nämlich umverteilen, weiter zur Gewinnquote, indem er dann die Arbeit verdichtet. Das heißt, die reduzierte Arbeitszeit auf die verbleibenden Beschäftigten sozusagen verteilt und sie damit verdichtet und sie damit mehr belastet und noch höhere Produktivitätseffekte erzielt, der sich zu 100% selbst eincheckt. Also wenn man so dumm ist und solche Verträge macht, ja, dann darf man sich über Arbeitszeitverdichtung nicht wundern. So, und dann kommen heute dieselben, die solche Verträge unterschrieben haben und sagen, ja, Arbeitszeitverkürzung wollten die Beschäftigten nicht, weil die hätten die Erfahrung gemacht, das würde ja nur zur Arbeitsverdichtung führen. Also da bleibt mir wieder die Spucke im Munde weg, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
Herr Bondrup, Sie haben ja kürzlich mit dem Kollegen, jetzt müssen Sie mir mal helfen, Masserat,
ein Manifest zur Arbeitszeitverkürzung verfasst. Wir haben das hier beim Trotzfunk auch verfolgt und berichtet darüber.
Das hat ja immerhin zu einer breiteren gesellschaftlichen Debatte über das Thema geführt. Was können Sie uns über Ihre Erfahrungen aus dieser Debatte berichten?
Ja, also erstmal haben wir uns darüber sehr gefreut, Herr Mossen, Masserat und ich. Wir haben das in der Tat initiiert, diesen offenen Brief. Wir hatten uns seinerzeit gesagt, wenn wir 100 Persönlichkeiten finden, die den Brief mit unterschreiben, dann gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Das haben wir dann übrigens im Februar, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, war es glaube ich der 10. Februar, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war es der Rosenmontag in diesem Jahr und wir hatten es der Tageszeitung, also der Taz, gegeben, exklusiv, und die Taz hat es dann auch gebracht an diesem Rosenmontag, ganz groß auf Seite 1 und dann nochmal groß im Wirtschaftsteil. Und als dann die Zeitung am Rosenmontagmorgen, also die Taz, erschienen war, da ging geradezu eine Lawine ab. Wir waren dann in allen Tickern, in allen Medien, überall versuchte man Mossen, Masserat und mich zu erreichen, telefonisch, ARD, ZDF, alle Fernsehsender, Radiostationen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Interviews ich da gegeben habe. Und dann trat allerdings nachmittags so gegen 15 Uhr der Papst zurück. Und dann waren wir in den Medien sozusagen von Platz 1 auf Platz 2 wurden wir dann verdrängt. Aber es hat in der Tat, es hat ein im gesamten Blätterwald, auch in den Tagen und in den Wochen danach, war das ein Thema. Was ja zeigt, Sie müssen sich ja mal zwei kleine Professoren, ja, veröffentlichen so einen Aufruf und das hat so eine Wirkung. Warum schaffen das eigentlich Gewerkschaftsspitzen, Funktionäre, Vorstände mit ihren Apparaten, mit ihren Presseabteilungen, Pressestäben und Mitarbeitern und Grundsatzabteilungen, warum schaffen die das eigentlich nicht, wenn das zwei kleine Professoren schon schaffen? Also darüber sollte man auch mal nachdenken. Aber die Reaktion dann aus diesem Bereich war ausschließlich negativ. Man muss sich das mal vorstellen, dass Vorstände, Gewerkschaftsvorstände, zwei Professoren angehen, weil sie eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich fordern. Und 100 Persönlichkeiten, Deutschland, da waren 52 Professorinnen und Professoren sind von diesen 100, namhafte Professoren, Professor Hickel, will ich mal hier erwähnen, Professor Negt, Helmedagt, alles Professor Zinn, alles ja auch Professoren, die man durchaus als kritische Begleiter und Freunde der Gewerkschaften bezeichnen kann. Da sagen diese Vorstände, dass sie alle Unrecht hätten und keine Ahnung hätten, dass das völliger Quatsch wäre, Arbeitszeitverkürzung zu fordern. Also, man glaubt es ja nicht. Man glaubt es ja wirklich nicht. Ich habe noch als Student gelernt, dass Tarifpolitik, das Dach Tarifpolitik immer von zwei großen Säulen getragen wird. Die eine große Säule ist sicher die Lohnpolitik, ohne Frage. Aber die andere Säule, die das Dach der Tarifpolitik trägt, ist die Arbeitszeit. Ist die Arbeitszeitverkürzungspolitik, die ja den Menschen, den Beschäftigten zugutekommt. Und das, diese Säule, wenn ich mal in diesem Bild bleiben darf, die wegzuschieben, ja, dann wissen Sie, ein Statiker würde sagen, ja, dann bricht das ganze Dach zusammen, wenn ich die eine Säule da wegnehme. Dann bricht also die gesamte Tarifpolitik zusammen. Und offensichtlich ist das Realita ja auch der Fall.
Ja, Herr Bontrup, wir waren auch überrascht über die ein oder andere Reaktion, wie wir ehrlich zugeben müssen. Zum Schluss unseres Interviews lassen Sie uns nochmal auf das leidige Geld kommen. Sie haben es eben schon gesagt, selbst eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 30 Stunden allgemein würde nicht ausreichen, Arbeitslosigkeit abzubauen. Dazu brauchen wir noch Investitionsprogramme im sozialökologischen Bereich, in der Bildung. Wir haben das ja jetzt alles angesprochen. Nun haben wir aber Schuldenbremse, Fiskalpakt und so weiter. Wo soll es herkommen, das liebe Geld, um all diese Programme finanzieren zu können?
Ja, das ist eine alte Position der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Ich will es kurz machen, wir brauchen eine ganz andere Steuerpolitik. Da ist in der Vergangenheit Schlimmstes gemacht worden. Da sind, ich will es mal jetzt platt sagen, die Reichen und Vermögenden, die Unternehmer, die sind entlastet worden, belastet worden sind die, die als abhängig Beschäftigte tätig sind. Und es sind allgemein die Bürgerinnen und Bürger belastet worden, das wollen wir nicht vergessen, durch einen massiven Anstieg der indirekten Steuern. Wenn Sie nun mal hier an Mineralölsteuer, an Stromsteuer, an Umsatzsteuererhöhung denken. Und diese indirekten Steuern treffen natürlich die Menschen mit kleinem Einkommen immer proportional mehr als die mit hohen. So, da ist alles aus dem Ruder gelaufen und da sagen wir seit langem, da muss steuerpolitisch umverteilt werden, wir müssen da eine ganz andere Steuerpolitik fahren, wir brauchen eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, wir brauchen die Abschaffung der Abgeltungssteuer, wir brauchen eine Anhebung der Körperschaftssteuer, wir brauchen endlich die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, wir brauchen die Anhebung von Erbschaftssteuersätzen, wir brauchen, so, also lange Rede, kurzer Sinn. Steuern müssen erhöht werden, die viel an Einkommen erzielen, die sollen sich glücklich schätzen in einer Gesellschaft, denn sie können es auch nur in einer Gesellschaft erzielt haben, weil jede Gesellschaft ist eine arbeitsteilige Gesellschaft, dann haben sie auch adäquat Steuern zu bezahlen. Vor allen Dingen haben wir als Arbeitsgruppe überhaupt kein Verständnis dafür, dass man Steuerkriminelle, das sind keine Steuersünder, sondern Steuerkriminelle, dass man die nicht adäquat auch bestraft, dass man endlich Steueroasen trockenlegt, dass immer noch Steuerflucht möglich ist, dass immer noch ein Land gegen das andere steuerpolitisch ausgespielt werden kann. Wenn wir so weitermachen, dann wird das alles nichts. Dann werden wir weiter einen Verfall der Gesellschaften haben und damit am Ende auch die Demokratien in Frage stellen, weil das natürlich zu Radikalisierung führt in einer Gesellschaft. Also eine völlig andere Steuerpolitik ist hier dringend, dringend notwendig, um die notwendigen, ich habe es ausgeführt in dem Interview jetzt, die notwendigen gesellschaftlichen Aufgaben zu bewältigen. Und das sind auch nicht nur Bildungsausgaben, die sind wichtig, aber da gibt es viele, viele andere Dinge im Ausgabenbereich, Infrastruktur zum Beispiel. Da will ich jetzt hier nicht die Straßen erwähnen, die sind ja auch überall immer und werden immer wieder erwähnt, die kaputt sind. Es verrottet alles mehr, das Öffentliche, weil eben, jetzt will ich den Begriff zum Schluss. Ich glaube, ich habe in dem gesamten Interview nicht einmal benutzt, aber jetzt gebrauche ich ihn am Ende trotzdem. Dieser unsägliche Neoliberalismus, der ja nichts anderes wollte letztlich als Umverteilen von unten nach oben und den Staat schlechtreden, das Öffentliche diskreditieren, damit muss endlich Schluss gemacht werden.
Herr Bürtentrop, wir bedanken uns für das, ja, wie immer spannende und interessante Gespräch bei Ihnen.
Bitteschön.